Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geo-Gedöns. Wir haben heute den 31. Januar. Ich möchte euch gerne noch ein bisschen was erzählen zu zwei Sachen, die stattgefunden haben, beziehungsweise, ja, die eine hat gestern stattgefunden, die andere hat vor ein paar Tagen stattgefunden. Dazu will ich ein bisschen was erzählen. Der Obi lässt sich entschuldigen, der hat heute die Kinder, deswegen wird es heute wieder ein bisschen monologisierend, aber ich denke, wir schaffen das ganz gut. Ich möchte mit euch als erstes reden über die Worldwide CashCon 2021, die gestern stattgefunden hat. Die Veranstalter haben immer es geschafft, ganz, ganz schnell die Abkürzung dafür zu sagen. Ich kann es ja mal versuchen, ob ich das auch so toll hinkriege. WWCC21. Ja, war doch gar nicht schlecht. Was ist das? Irgendwann Ende Mitte Dezember ist, also anders. Wir fangen mal ganz in die Basics an. Geocache Talk. Dieser Podcast oder Vlog oder ich weiß nicht, dieses Network, wie man es nennen will, hat angekündigt Mitte Dezember, dass sie eben diese Worldwide CashCon ausrichten wollen. Und zwar am 30. Januar. Die wollen 8 Stunden lang ein Livestreaming-Angebot bringen und damit so eine Art virtuelles Geocaching-Event weltweit veranstalten, also für alle Geocacher weltweit. Und haben dafür so eine Art Fahrplan aufgestellt. Also haben dann, das sind insgesamt wollten sie 8 Stunden machen oder haben sie 8 Stunden gemacht. Ging irgendwie CST ist, glaube ich, Central Standard Time. Also ging irgendwie, hier bei uns ging es, deutsche Zeit war es 17 Uhr, ging es los und ging dann bis nachts um 3. Zum Anfang war ich ein bisschen erstaunt, weil die relativ lange gebraucht haben, bis sie einen Plan online hatten. Also der Plan, was sie machen wollten, stand schon, also es war online ein Plan ersichtlich, auf dem stand, was sie wann machen wollen, aber der war leer. Da war ich ein bisschen überrascht, dachte mir, okay, komisch. Der wurde aber irgendwann gefüllt. Und ich will euch jetzt mal die verschiedenen. Nee, wir machen es anders. Ich erzähle euch noch was kurz über die Rahmenbedingungen und dann gehe ich den Plan durch und erzähle zu jedem ein bisschen was. Das hat gestern stattgefunden und ging um 17 Uhr los. Wurde eröffnet von der Keynote von Brian. Der hat so ein bisschen, ich sage mal, nicht, in meinen Augen war es nicht viel Neues, Überraschendes dabei. Er hat herzlich willkommen gesagt, schön, dass es stattfindet, alles super, alles toll. Und was ich interessant fand, war, dass er angekündigt hat, dass die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Groundspeak-Jubiläum, Geocache-Jubiläum, die vom letzten Jahr Covid-19 bedingt verschoben wurden auf dieses Jahr, ob die dieses Jahr stattfinden oder nicht, wollen sie wohl im März, April entscheiden. Bis dato hält man sich die Entscheidung noch offen. Das war für mich die Neuigkeit des Ganzen. Man hat so ein bisschen Einblick gewonnen in sein Büro, konnte da so ein bisschen reingucken, der hat ein bisschen was erzählt. Und im Anschluss gab es eine virtuelle HQ-Tour. Also die haben mit einer Kamera und einem Guide mit großer Groundspeak-Maske, mit großem Groundspeak hier Mund-Nasen-Schutz, die haben durchs HQ geführt und haben quasi das, was man vor Ort machen kann, wenn man das HQ mal besucht, haben eben gezeigt, wie da was aussieht und haben so ein paar Sachen. Signal ist auch irgendwann rumgelaufen und hat sich da kurz blicken lassen. Ja, dann gab's das Reviewer-Panel. Ich habe nur mal reingeskippt. Es war wohl irgendwie, hatten sie eben verschiedene Reviewer. Ich glaube, so ein Geo-Earthcache-Reviewer war unter anderem dabei. Die haben so ein bisschen Sachen aus ihrem Alltag erzählt. Das gefolgt wurde es von einer Aktion über Geotours. Da haben sie, die haben eine Geotour im Osten oder Westen, das ist im Westen der USA, irgendwo zwischen Seattle und Kalifornien, zwischendurch ist Oregon, ich glaube Oregon war es. Da haben sie irgendeine Geotour vorgestellt mit der Geotour-Veranstalterin, beziehungsweise ich glaube eine in Montana war auch dabei, bin ich mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall haben sie eben eine Geotour-Verantwortliche vor der Kamera gehabt, die hat ein bisschen erzählt, was man da alles machen kann, auf was man achten müsste und so weiter und so fort. Und im Anschluss haben sie noch über eine Geotour in Australien berichtet, Canberra, glaube ich, war es. Da haben sie ein bisschen was erzählt, da haben sie die lokale Community dabei gehabt. Dann gab's die nächste Stunde war gefüllt, betitelt ist mit Geocaching during a pandemic, also Geocaching während der Pandemiezeit, Adventure Labs, Virtuals und Earthcaches. Also die haben so ein bisschen ja über die Cache-Arten informiert und haben so ein paar Beispiele gezeigt, hatten immer wieder ein paar Leute im Gespräch, die sich damit auskennen oder auskennen sollten und haben da ein bisschen was erzählt, haben auch eine gute Stunde gefüllt. Danach kam Geocaching is for everyone. Ich habe keine Ahnung, habe ich gar nicht mitgekriegt, was das sein sollte. Hier steht nur Geocaching is for everyone, Family, Kids, Disabilities. Ich denke auch wieder so eine Runde, eine Gesprächsrunde da eben erklärt, was man so alles machen kann, wo so Schwerpunkte in dem Bereich liegen. Dann gab es ein Gadget-Panel. Ich würde behaupten, das war der Teil, wo so ein bisschen gezeigt wurde über Gadget-Caches, wie die gebaut werden, beziehungsweise hatten sie unter anderem einen Herrn im Interview, einen namens Olaf. Jetzt überlege ich, wie ich habe vergessen, wie der heißt. Moment, das schlage ich nach. Ich erinnere mich, irgendwas mit TH10KG oder so. TH10GT heißt er. Der wohnt irgendwo im Westen. Nein, irgendwo südlich Hamburg, nördlich Lüneburger Heide, irgendwie sowas. Und baut da so Elektronik-Caches. Und hat relativ viel Favoritenpunkte. Ich glaube 1300, 1500 Favoritenpunkte bei 31 Caches. Also der scheint da doch irgendwie relativ gut dabei zu sein. Ich hatte mal seine Cache-Liste mir so angeguckt. Also mir sagte der Name von dem Founder sagt mir gar nichts. Auch die Cache sagt mir gar nicht. Das war jetzt nicht so was Gehyptes wie jetzt Lego-Giraffe oder keine Ahnung. Aber bei ganz viel taucht in der Bezeichnung 9 Volt auf, als ich vermute, oder 9V. Also ich vermute, die 9 Volt Batterie wird da Pflicht für sein. Im Anschluss gab es dann dazu Geocaching Around the World. Ganz viele Fotos und Videos von irgendwelchen Cache-Trips. Da ist mir das erste Mal so dieser, wie heißt er, der Joshua Johnson, Geocaching-Vlogger, so ein YouTuber. Den muss man, glaube ich, mögen. Also er ist wirklich engagiert, macht relativ viele Geocache-Videos, reist weltweit rum, teilweise bezahlt, teilweise von sich selber, macht viele Videos und macht dann auf den Content. Ich weiß nicht, ob das so eine amerikanische Art der Unterhaltung ist, ziemlich viel Geschrei, Slapstick, Hektik, dann macht er da so einen komischen Tanz irgendwie, dann der eiert immer so rum wie Soldberg, diese komische Krabbe da und ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss ihn mögen, aber er ist auf jeden Fall engagiert. Der hat relativ viel gemacht. Da war die Reise dabei, wie er irgendwo in Südkorea war. Dann war er mit Geheimpunkt unterwegs in Südamerika und solche Sachen. Also das haben sie in der Stunde gehabt. Dann kam eine Stunde Geocoins Trackables. Da hatten sie der war untertitelt mit Hound. Ich konnte mit dem erstmal gar nichts anfangen. Und dann habe ich aber gesehen, Geo Fox and the Hound oder sowas. Das sagt mir irgendwas aus der Coinsammelgeschichte. Also irgendwie ist der populär. Also irgendwie ist der bekannt. Ich habe dem wirklich interessiert zugehört, weil der viele viele Sachen erzählen konnte aus dem Coin-Business in Anführungsstrichen. Also die sind darauf eingegangen, was es so verschiedene Arten von Coins gibt für Herstellungsmöglichkeiten, was da alles ran kann und so weiter. Also das war wirklich sehr interessant. Und zum Abschluss gab es dann ein Konzert in Anführungsstrichen mit einem Typen namens Steve. Der ist irgendwie The Travel Bugs. Die Band sagt mir was. Ich würde behaupten, das ist eine niederländische Band oder verwechsel ich die jetzt? Der hat Songs geschrieben über Geocaching-Themen und hat die gestern mit der Akustikgitarre vorgetragen. Teilweise wurde er begleitet von einem anderen und da bin ich mir relativ sicher, der kam nämlich aus Belgien oder Niederlande, auf jeden Fall einem von den beiden Ländern. Und der gehört, glaube ich, zu den Travel Bugsies. Und ich weiß nicht, ob das die gleichen sein sollen oder gleichen sind oder ob das was anderes ist. Die Travel Bugsies auf jeden Fall sind zwischenzeitlich während der 8 schon immer wieder aufgetaucht. Das ist eine Band, die covern Songs der Weltgeschichte, sage ich mal, und dichten die um auf Geocaching. Und zum Beispiel gab es eben von Genesis oder Phil Collins, ich glaube Genesis hat das gemacht, I Can Dance, haben sie I Can Cash gemacht oder die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Aber es waren ein paar coole Sachen dabei. Die haben auch einen eigenen YouTube-Channel. Travel Bugsies waren sehr interessant. Die haben zu jedem Lied haben sie auch ein Video gehabt und haben so ein bisschen das, ich sag mal so, auch dann visuell umgesetzt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also es sind halt auch Klassiker der Weltmusik. Also das ist, glaube ich, nichts, wo man stoisch sitzen kann. Die haben da schon das recht gut. Die haben das nicht recht gut. Die haben das super gemacht. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann waren die 8 Stunden schon rum. Ich vermute, dass es im Anschluss, also diese gesamten 8 Stunden werden wahrscheinlich bei YouTube landen. Die kann man sich mal angucken zum Durchskippen, ist vollkommen in Ordnung. Ich vermute mal, dass da auch ein paar Links auftauchen. Deswegen würde ich euch das ersparen in die Shownotes. Also ich verweise einfach mal darauf, guck mal da in die Links. Zwischendurch immer wieder Werbespots eingestreut, unter anderem von irgendeinem Typen, der macht, glaube ich, der verkauft so Designdienstleistungen oder auch T-Shirts oder so ein Krempel. Dann ist der Geheimpunkt wohl ein Sponsor gewesen. Der hatte mehrmals, tauchte er mit seinem Video auf. Allerdings hat er in dem Video, also das war, glaube ich, von der Zielgruppe war das Video, mehr der Laden, der quasi die Dienstleistung des Geheimpunkts einkaufen soll. Also ob das wirklich ob ein Geocacher wirklich die richtige Zielgruppe fürs Video ist, keine Ahnung. Was sie auf jeden Fall gemacht haben, was mir aufgefallen ist, die haben auch nochmal ihre Reiseagentur, dieses Cacher-Reisen beworben. Und da hatte ich so den Eindruck, in den Kommentaren kam relativ viel Positive. Also da haben sie, glaube ich, viel Feedback bekommen, beziehungsweise da haben sie sich bekannt machen können. Das war, glaube ich, vielen, gerade im englischsprachigen Raum, nicht bewusst, dass es da so ein, ich sag mal, all-inclusive Reiseanbieter wie Cacher-Reisen gibt. Also da konnte er, glaube ich, werbemäßig punkten. Was hatte ich sonst noch gesehen an Werbung? Ich glaube, so ein paar Coin oder Geocache-Stores generell. Mir ist jetzt kein Deutscher weiter aufgefallen. Von den Amis waren ein paar dabei. Ja. Zwischendurch dann immer ganz viel Beteiligung des Hakus, dass irgendwelche Leckys vor der Kamera sich präsentiert mit haben. Also der Sven, Black Hawk Germany, glaube ich, heißt er als GC-Account. Der war dabei. Die Annie habe ich gesehen. Wer war denn noch dabei? Weiß ich nicht, ganzer Sack von Leuten. Also die haben relativ viel Geocacher dabei. Jeff hieß halt Lobby. Ich glaube, Jeff war auch dabei. Weiß ich nicht, müsste einfach mal gucken. Also relativ viel Reviewer bzw. Lecky-Beteiligung. Nee, Lecky ist nicht Reviewer. Eigentlich nur Lecky. Habe ich Reviewer gesehen? Ja, der Georip, der Off-Cache-Reviewer, der war auf jeden Fall Reviewer. Den habe ich gesehen. Insgesamt, ich glaube, es ist nichts, wo ich mich jetzt um 17 Uhr hingesetzt hätte und 8 Stunden Fernsehen guckt. Dafür war eben, es ist schwierig für mich, die englische Sprache permanent, also es läuft fast alles auf Englisch. Ich glaube, bis auf Geheimpunkt, die hatten ihr Video in Deutsch, haben es aber Englisch untertitelt. Das ist schon auf Dauer schwierig, obwohl man es eigentlich gut verstehen kann. YouTube-Stream hat halt den Vorteil, man kann halt immer zurückskippen und kann sich nochmal angucken, was da gerade gesagt wurde und kriegt es dann auf die Reihe und versteht es dann. Ich war überrascht, dass ein Haufen bekannte Gesichter tauchten auf. Also klar, die hatten Netzwerkarbeit, haben sie ganz gut betrieben. Wie gesagt, Geheimpunkt war dabei, Geocaching-Vlogger war dabei, Komikino war dabei. Das waren, glaube ich, mit Finalisten vom GIFT 2019. Das war, glaube ich, diese Geschichte mit dem Nano in the Woods, wo der Geist irgendwie den Papa mit seiner Tochter verfolgt hat. Die dann so geschrieben waren dabei. Die haben irgendwie so ein Gadget-Cache haben die eingesammelt. Also das war schon breit aufgefahren, viel Beteiligung weltweit. Ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass sie eine Stunde nehmen und irgendwie so GIF-Krams da einfach wiederholen, was ich ein bisschen schade gefunden hätte, weil das ist dann doch schon ein bisschen ausgelabert, aber wirklich, die haben es geschafft, wirklich 8 Stunden lang mit Content zu füllen. Ich bewundere die technische Leistung, also die technische Umsetzung, also dieses wirklich, dass man da wirklich 8 Stunden lang perfekt oder relativ perfekt Zeug streamt. Ein bisschen im Zwiespalt bin ich, weil es immer so als Live-Geschichte performt oder vorher angekündigt wurde. Ich bin der Meinung, dass viele von den Sachen nicht live waren. Klar, es ist ungünstig jetzt dann so Filmbeiträge, kann nicht alles live sein. Da muss auch vieles eben, gerade Vorstellungen von irgendeiner Cash-Runde in Australien, braucht man nicht live spielen. Das wird dann eben eingespielt oder der Filmstipsel wird abgespielt. Das funktionierte ganz gut. Also, ja, wie gesagt, ich bewundere die technische Leistung und das Durchhaltevermögen da, diese 8 Stunden wirklich durchzuziehen. Es hat auch soweit alles geklappt. Ich glaube, zum Schluss oder kurz vor Schluss gab es mal einen kurzen kleinen Blackout, aber ansonsten lief das Ding komplett durch. Also ziehe ich meinen Hut vor, Chapeau. Wo ich ein bisschen gestaunt habe und es fällt mir schwierig, das zu beschreiben, was ich meine. Also, nee, noch was anderes, genau. Es hatte schon so ein bisschen diesen amerikanischen Unterhaltungsfaktor. Also das ist, Es ist nicht, wenn ich mal doch Fernseh gucke, ist das nicht meine Art von Fernseh gucken. Also dieses ein Effekt, ein Highlight, eines Spektakuläres jagt das andere, alle am Lachen und fröhlich und laut und so, boah, und so expressiv, sage ich mal, ist nicht unbedingt meine Art. Aber ich denke, das hat wirklich so den amerikanischen Unterhaltungsgeist hat es wirklich gut getroffen. Die kommen ja auch daher, das ist ja ihre Heimat. Ich glaube, zur Höchstleistung hatten sie 1400 Views. Also man kann bei YouTube kann man unten sehen im Stream, wie viele Leute zugucken. Die Höchstzeit, was ich gesehen hatte, waren 1400. Und das ging dann bergab bis nachher bei diesem Single-Konzert von dem Steve zum Schluss. Da waren es um die 300, 400, die dann noch geschaut haben, glaube ich, dann so, wo es aufs Ende zuging. Und dafür, dass der Geocache-Talk da irgendwie insgesamt nur 1800 Abonnenten in dem Channel hat, was ich relativ wenig fand für so viel Arbeit, wie die sie machen, war ich ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwann mal im Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar, haben die ihren normalen Livestream gemacht. Und da bin ich irgendwie zufällig nachts reingestolpert. Also ich wollte gerade ins Bett gehen, da kam irgendwie die Meldung, hier ist noch das Livestream. Dachte ich mir, gucke ich mal rein. Und da war ich glaube, mit zwei anderen, also waren drei Zuschauer insgesamt. Das, also Live-Zuschauer. Das Ding wird ja nachher noch verpackt und landet dann bei YouTube. Man kann es dann jederzeit zeitunabhängig sich anschauen. Aber eben Live-Zuschauer waren es da drei. Und da jetzt eine Steigerung auf 1400 ist doch schon, denke ich, eine relativ große Leistung. Wurde ja auch relativ groß beworben. So, das heikle Thema. Ich sag's das mal gerade heraus. Irgendwie, wenn man sich das anguckt und so einen Querschnitt der Geocaching-Community ziehen sollte, anhand dessen, was man gesehen hat, wird Geocaching nur von alten, dicken, weißen Männern betrieben. Also es gab zwischendurch ein Panel, da sind zwei Frauen, einmal zwei Frauen, einmal dieselbe Moderatorin noch mit anderen zwei Frauen. Das war, glaube ich, über irgendeine Geotour, glaube ich, die in Australien oder in Neuseeland oder sowas. Ansonsten alles ältere, aber weiße Männer mit Bart, meistens kräftiger Statur. Also ich habe eine andere Vorstellung. Ich habe lange heute drüber nachgedacht, warum ich das so erstaunlich finde oder warum mir das so bemerkenswert ist. Weil irgendwie habe ich halt von Amerika so den so im Kopf, dass es halt so ein buntes Potpourri von verschiedensten Menschen, verschiedenster Hautfarben etc. ist. Verschiedenste Hautfarben, verschiedensten Alters, Auftretens, was auch immer. Und das gestern, es ist irgendwie hängen geblieben. Also ich weiß nicht warum, keine Ahnung, komisch. Und ich habe irgendwie nur in der Telegram-Gruppe mitgekriegt, da hat irgendjemand nur kurz reingeguckt, meinte, oh, weiß gar nicht, war es der Tibudi, ich glaube, er hat irgendwie reingeguckt und hat halt nur irgendwie Männer mit Bart und hat dann wieder ausgeschaltet. Also ja, das war eine sehr bärtige Angelegenheit gestern. Das war irgendwie auffällig. Ansonsten, wie gesagt, größten Respekt, dass das so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat. Also so, wie sie gestartet haben, ich hätte gedacht, das wird die backen kleinere Brötchen, aber die haben da gestern ganz schön vorgelegt. Fazit, am Stück würde ich es mir nicht alles angucken, da kriegt man, glaube ich, eine Meise. Aber mal so immer mal wieder reinzwitschen ist ganz cool. Ich hoffe, die setzen irgendwie sowas wie eine Art Kapitelmarken oder sowas, das mal so hin und her, weil ich würde mir gerne die Lieder von den Travel Buxies würde ich mir gerne nochmal am Stück angucken. Die waren recht cool. Und ansonsten zwei, drei Sachen nochmal wirklich gezielt anschauen. Aber dafür, dass die erste CacheCon war, super, worldwide, die sind über die Kontinente ordentlich gehopst, auch in die Länder. Dann haben sie was aus Spanien gezeigt, hatten dann Spanier, der halt auch Englisch gesprochen hat und was erklärt hat. Dann waren sie mal, weiß ich, in Kanada, da waren sie mal irgendwo, haben da irgendwas von gezeigt. Das war cool, aber so richtig dieses Worldwide-Feeling kam nicht rüber. Aber es ist wahrscheinlich schwierig, einfach kommunikativ, dass man da alle mit gut ins Boot holt. Ja, das dazu. Wie gesagt, ich packe euch auf jeden Fall den Link zu dem Geocache-Talk in die Shownotes. Ich packe euch den Link zu dem YouTube-Video in die Shownotes. Da findet ihr alle Informationen, die ihr dazu noch braucht. Und könnt euch das selber nochmal angucken oder ein Bild von machen. Und dann habt ihr da einen Eindruck. So, dann gibt es einen harten Cut. Nee, ein harter Cut. So hart ist der Cut gar nicht. Denn einer der Hauptsponsoren oder einer der Sponsoren bei der von der CashCon war ja auch der Geheimpunkt, also beziehungsweise ja eben Daniel Flieger mit seinen Unternehmen hier Geheimpunkt und Cacherreisen. Sind beiden dabei oder mit Cacherreisen? Ich gucke gerade mal auf die offizielle Sponsorenliste, aber da sehe ich Geheimpunkt gar nicht. Oder bin ich blind? Nee, da sehe ich nur Cacherreisen. Naja, wie auch immer. Und der Daniel hat ja auch einen Podcast, 100 Sekunden Geocaching-Podcast. Und da hat er in der letzten Woche oder vor 2 Wochen, glaube ich, hat er sich mit Randonautica beschäftigt und hat ein bisschen was darüber erzählt. In einer Folge hat er es kurz vorgestellt, in der anderen hat er was dazu erzählt. Und mich erreichten Fragen, beziehungsweise uns haben Fragen erreicht. Wir hatten das Thema im September 2020 schon mal in unserer Telegram-Gruppe. Da wurde der Link mal reingehauen, beziehungsweise wurde gefragt, ob wir dazu eine Folge machen wollen. Und meine Antwort damals war recht schnell, nö, weil ich der Meinung bin, dass das Thema gar nicht so viel hergibt. Ich habe damals nur ganz kurz geschrieben, habe ich mir angeguckt, aber da fehlt mir Inhalt. In 3 Minuten wäre alles zu erzählt, oder? Und mir wurde nicht so richtig widersprochen. Da jetzt allerdings der Daniel damit angefangen hat. Und wie gesagt, wir kriegten halt ein oder zwei Nachfragen von Leuten, ob wir das nicht mal besprechen wollen. Ich vermute mal, das hat damit was zu tun. Will ich das kurz tun? Randonautica, eine App, irgendwann Mitte letzten Jahres, glaube ich, in den App-Stores aufgetaucht, entstand eigentlich aus einer Reddit-Geschichte bei Reddit. Das Forum der Foren im Internet gab es irgendwie in, wie heißt denn sowas? Unterforum? Ich glaube Unterforum. Unterforum. Da haben sich Leute verabredet und haben sich zufällig Koordinaten zugeschickt, beziehungsweise Locations zugeschickt und haben sich eben gesagt, du geh mal dahin und erzähl mal, was du da so entdeckt hast. Und dieses Dahingehen war nicht, dass es an irgendwas gebunden war und es hieß so, gehen wir da hin, wir gucken uns, da findest du irgendwas Spezielles, sondern so ein bisschen der Weg sollte das Ziel sein, beziehungsweise man sollte halt von der Erfahrung, von dem Abenteuer zehren auf dem Weg dahin. Das war denen wohl irgendwann zu öde, dann haben sie gesagt, gut, machen wir mal eine App und haben dann eben die App Randonautica kam dann, abgeleitet von Randon, also Random, Zufall und Nautica eben Nautik, Seefahrt, Nautik, Navigation irgendwohin. Das Ziel der App ist es, oder erkläre ich erstmal das Mystische? Nee, wir machen erstmal das Ziel. Man lädt sich die App runter, loggt sich ein und sagt, mach mal, und dann schlägt mir die App einen Punkt irgendwo, beziehungsweise die App lokalisiert, wo ich auf der Erde gerade bin. Ich sage, mach mal, und die App schlägt mir irgendwo in einem bestimmten Umkreis. Ich glaube, ich kann den vorher noch angeben. Ich glaube, ich kann sogar vorher noch bewerten, ob ich was Leichtes haben will oder was Schwieriges. Die App schlägt mir was vor und mein Ziel ist es eben dahin zu gehen und irgendwas dahin auf dem Weg zu erleben. Das Ziel, die Selektion des Ziels ist zufallsbasiert. Also die wird irgendwie zufällig ermittelt. Es entsteht oder es gibt eine Hintergrundstory, die hat sich wohl der Macher der App irgendwie ausgedacht und ach, das will ich vorlesen. Das ist ein Gelaber, nicht? Dass es nachher heißt, ich hätte da irgendwas. Ich habe bei Deutschlandfunk Kultur habe ich einen Beitrag darüber gefunden. Die schreiben, die App, also die Eigenaussage der App geben sie quasi wieder. Die App zapft dafür einen leistungsfähigen Quantenzufallsgenerator an der Australian National University in Canberra an. Der funktioniert mit Laserstrahlen im Vakuum irgendwie. Und wir können ihn beeinflussen nur mit unserer Gedankenkraft, glaubt der Randonautica-Chef Joshua Lengfelder. Und dann gibt es ein Zitat von ihm. Es wurde im Laborversuch nachgewiesen, dass unser Bewusstsein eine Rolle spielt. Menschen, die viel meditieren, können Zufallsgeneratoren beeinflussen, sagt Lengfelder. Die Energie folgt dem Fokus. Das findet sich seit tausenden Jahren in der Mythologie. Was du suchst, wirst du auch finden. Also wir sind hier in so einer Art Schwurbel, Quatsch, Gacke, irgendwas. Der erklärt hier, daran liegt das, deswegen funktioniert das. Die haben später noch beschrieben, die einzigen Quantencomputer, die aktuell funktionieren, stehen irgendwo bei Google und Co. bei den Großen und so richtig funktionieren. Oder weiß man auch nicht so richtig, wie die funktionieren, ob die funktionieren. Alles so ein bisschen fragwürdig. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass die Randonautica-App nicht auf einen Quantencomputer zugreifen kann, um irgendwas zu generieren. Es geht, wahrscheinlich über irgendwelche Algorithmen wird ein Umkreis gezogen, wenn ich jetzt sage, maximal 30 Kilometer, und dann wird irgendwie vielleicht mit der Zeit oder was auch immer, wird einfach ein Punkt bestimmt und dann wird mir der angezeigt. Großes Aufsehen hat die App erregt, als im letzten Jahr ein Video viral ging. Da sind wir nämlich gleich wieder so ein bisschen mit dem Thema Geocaching, denn in Zirtl wurde dank der App was gefunden, beziehungsweise, ja doch, dank der App. Da wurden nämlich ein paar Randonautica-Spieler losgeschickt, die sollten irgendwo einen Ort erkunden. Als sie da hinkommen, landen sie an irgendeinem Strand und da liegt ein Koffer mit Leichenteilen. Witzigerweise ist es bei vielen dabei, ja, ist wohl Randonautica, war wohl bei TikTok und Co. ganz beliebt. Das heißt, es sind viele mit einer Kamera losgezogen und haben das, was sie eben ihren Erlebnistrip auch live gefilmt. Und das sorgt natürlich dann für Aufregung oder für Aufregung. Das hat so ein bisschen der App so eine Art Gruselfaktor verpasst. Also plötzlich waren alle im Munde, ja, das ist eine App, die führt dich zu ganz gruseligen Orten oder irgendwas. Sehe ich nicht so. Also ich denke nicht, dass diese App führt dich einfach irgendwo hin und dadurch, dass du sensibilisiert bist, da irgendwie was Besonderes zu sehen, was Besonderes zu entdecken, achtest du besonders drauf und entdeckst dann wahrscheinlich auch irgendwas. Also ich habe eine Rechnung gefunden bei badango.eu, ist irgendwie ein Blog oder sowas, das fand ich ganz gut gerechnet. Der geht davon aus, dass diese App, also er weiß, dass die App in den Millionen mal runtergeladen wurde. Er spekuliert jetzt mal davon, dass 80% nicht mal ausprobieren, also bleiben 200.000 Nutzer übrig, die mit der App suchen gehen. Das würde bedeuten, wenn von diesen 200.000 Usern nur 0,1% wirklich was Ungewöhnliches finden, also irgendwie ein besonders hässliches Grundstück oder einen zweiköpfigen Hund oder keine Ahnung, also nur 0,1% dieser 200.000 Nutzer, dann sind es schon 200 Fälle davon. Und dadurch, dass halt viele davon mit Kamera oder mit Videofunktionen rumrennen und ihr Abenteuer filmen, hat man natürlich relativ schnell in der Social Bubble jetzt mal Videos, oh, Randonautica hier, da wirst du zu tollen Sachen, die 199.800 ungelösten Fälle oder beziehungsweise Ereignislosen suchen, die tauchen da in der Beziehung natürlich nicht auf. Das sieht man auch in den Bewertungen. Also wenn man in die App Stores guckt, die Bewertung ist relativ eindeutig, also so polarisierend. Entweder ist man dafür oder man ist dagegen. Das Ding hat 53.000 Bewertungen und ich sag mal, es gibt ja diese 5-Sterne-Bewertung. Kann man sich das anzeigen, dass mir vieles konkret sind? Nee, leider nicht. Aber die Sterne 2, 3, 4 sind relativ zu vernachlässigen. Entweder mag man die oder man mag die nicht. Und ich glaube, so ist das auch, wenn man losgeschickt wird. Entweder hat man eben Glück und entdeckt gerade zufällig Nessie, die irgendwo rumdümpelt, oder man hat halt Pech und latscht halt bei Oma Gerda durch den Garten und fertig. Aber dann wird Oma Gerda wahrscheinlich sauer und haut jemanden und dann hat man auch wieder was Besonderes erlebt. Also das ist so ein bisschen zwiespältig. Ja, das Deutschlandfunk Kultur, die haben so eine schöne Zwischenüberschrift dabei gehabt. Geocaching für Arme. Jein, finde ich nicht. Also ja, man kriegt Koordinaten, geht zu den Koordinaten hin, aber Geocaching ist ja, man findet an den Koordinaten auch garantiert was. Also wenn die Dose nicht weg ist, man findet halt eine Dose. Und Randonautica ist, man geht halt hin und der Weg ist das Ziel. Man hat quasi schon ein ähnliches Spielsystem wie Geocaching, aber es ist halt nicht Geocaching. Es ist wie zu sagen, Handball ist wie Fußball, weil es mit dem Ball gespielt wird. Das ist Quatsch. Also es ist ganz unterschiedliche Regeln, ganz unterschiedliche Gruppenstärken und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es ein bisschen unpassend, das wirklich eben mit Geocaching zu vergleichen. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich schon wesentlich länger als 3 Minuten darüber geredet. Das ist eigentlich alles an dieser App. Wie gesagt, installieren, man kriegt einen Ort angezeigt, geht hin, wenn man Glück hat, da erlebt man was Besonderes. Wenn ich das Ganze haben will, ohne eine App runterzuladen oder was auch immer, ich nehme mir eine Karte von dem Ort, wo ich wohne, von dem Landkreis, wo ich wohne, hänge die an die Tür, schmeiße ein Dartpfeil drauf, wo der Dartpfeil landet, ist mein Ort, ich gehe dahin. Ich habe dasselbe, muss keine App installieren, verballer keine Rechenleistung, weiß, wo ich hin muss und dann geht dasselbe los. Also es ist halt wirklich eine random Geschichte. Ja, das war eben der Punkt, warum wir eben gesagt haben, mit dem Geo-Gedöns, wir machen darüber keine extra Folge. Hat sich ja nur erübrigt aufgrund der Nachfrage. Wenn ihr möchtet, ich setze euch den Link für Randonautica, setze ich euch in die Shownotes. Ich würde auch netterweise den Bericht vom Deutschlandfunk Kultur dazu packen, verlinken. Ich würde, naja, die Seite sieht mir nicht so seriös aus, aber da sind ein paar Bilder, könnt ihr euch ein bisschen was angucken. OMR.com, die haben irgendwie einen Artikel darüber geschrieben und beziehen sich auf diesen Leichenteilfund da in Seattle. Dann könnt ihr euch da selber ein bisschen nochmal was angucken, um eine Meinung zu bilden und rausfinden, ob das was für euch ist oder nicht. Gut. Dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ich hatte mir vorher vorgenommen, ich will ungefähr eine halbe Stunde reden. Ich glaube, das habe ich geschafft. Da bin ich ja ganz zufrieden mit mir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, wir hören uns bald wieder. Ich habe immer noch was offen. Ich läuft nämlich ein paar Projekte noch nebenbei. Wir hören uns bald wieder. Und dann wünsche ich bis dahin einen schönen Tag. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.